Kennt ihr das? Da suche ich meinen Einkauf von gestern, diese gelbe Tüte, und finde sie nicht. Auf dem Tisch steht eine rote Tüte. Nun, auf der anderen Seite ist sie gelb, aber von vorne ist sie rot. Darum sehe ich sie nicht. Nach einer langen Zeit treffe ich einen Freund und denke, den hätte ich gar nicht erkannt. Der sah in meiner Vorstellung ganz anders aus. Oder wo ist denn mein schwarzer Autoschlüssel? Auf dem Tisch, da liegt so ein gelbes Bastding, aber meinen Autoschlüssel finde ich nicht. Irgendwann stelle ich fest, ich habe den gestern ja mit einem neuen Bändchen umwickelt. Da liegt er vor meinen Augen und ich erkenne ihn nicht, weil ich eine andere Vorstellung im Kopf habe, weil ich nach was anderem suche. Mein Kopf hat dem Auge ein falsches Suchmuster gegeben. Und das passiert mir leider auch im Glauben oft. Ich suche Jesus und ich erkenne ihn gar nicht. Irgendwas blockiert mich da. Und das liegt meist in meiner Vorstellungswelt. Und so eine Geschichte, wo das passiert, die möchte ich euch heute aus der Bibel vorstellen. Es geht um die Geschichte am Auferstehungsmorgen, erzählt im Johannesevangelium im 20. Kapitel. Was war bis dahin passiert? Jesus war gekreuzigt worden. Viele Bekannte hatten das miterleben müssen. Es ist gerade 3 Tage her. Und Maria Magdalena war eine davon. Und wir können davon ausgehen, dass sie als relativ reiche und unabhängige Frau Jesus lange begleitet hat. Wahrscheinlich hat sie ihn auch finanziell unterstützt. Sie hatte schon viel mit ihm überlebt, kannte ihn. Jedenfalls das, was wir menschlich kennen nennen. Und sie hatte sich nach jüdischer Tradition ein Öl zum Einbalsamieren gekauft. Wahrscheinlich als letztes teures Geschenk an Jesus. Und nun steht sie am Grab. Ich lese aus Johannes 20, die Verse 13 bis 15. Und die Engel am Grab sprachen zu Maria Magdalena: Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen. Ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen, weiß aber nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner, und spricht zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen? Sag mir, wo hast du ihn hingelegt? Dann will ich ihn holen. Maria Magdalena ist die Erste am Grab, am Tag der Auferstehung. Sie sieht das leere Grab. Jesus ist nicht mehr da. Erschrocken sucht sie ihn und sie kann Jesus nicht finden. Und dann steht hinter ihr dieser Mann, den Maria für den Gärtner hält. Und sie fragt den Gärtner: Weißt du, wo Jesus ist? Jesus steht offensichtlich hinter ihr. Sie kann ihn physisch sehen. Sie erkennt ihn nicht. Sie könnte ihn erkennen. Was ist ihre Blockade? Wo bleibt die Offenbarung von Gott da stecken? Ganz einfach, sie sucht einen Leichnam und hinterher steht ein lebendiger Mensch. Das kriegt sie nicht gematcht im Kopf. Das passt nicht in ihre Vorstellung, in ihr Suchmuster. Ihre Erwartung ist eine andere. Sie sucht den Jesus, den sie kennt, den sie erwartet, von dem sie glauben, zu wissen, wie er ist. Und sie glaubt, er ist tot. Und sie kann Jesus nicht erkennen. Jesus in ihrer Vorstellung ist ein ganz anderer. Jesus ist der ganz andere. Und hier ist mein Autoschlüsselproblem. Sie sucht und erkennt nicht, obwohl sie das Ziel der Suche direkt vor der Nase hat. Und es gibt in der Bibel noch viele andere Stellen, wo Menschen Jesus nicht erkennen, obwohl er bei ihnen ist, obwohl die Offenbarung Gottes in der Nähe ist, aber irgendwie sie nicht erreicht. In Lukas 24 wird berichtet, dass 2 Jünger traurig nach Emmaus gehen. Jesus geht mit ihnen, erklärt ihnen das Evangelium. Sie erkennen es nicht. In Matthäus 13 lesen wir, dass Jesus in seiner Heimatstadt überhaupt nicht erkannt wird. Er ist doch nur der Bruder von den Leuten, die wir da kennen. Aus so einer Zimmermannshütte kann noch kein Messias kommen. Ein Messias kommt auf der Wolke. Da brauchen wir nicht zu suchen. Jesus in ihrer Vorstellung ist ganz anders. Jesus ist der ganz andere. Aber so steht es ja auch schon am Anfang des Johannesevangeliums. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Kein Erkennen. Aber wenden wir uns wieder Maria von Magdala zu. Um diese Eingangsszene, die ich gerade vorgelesen habe, zu verstehen, lasst uns die Geschichte einfach nochmal von vorne anfangen. Wir blenden mal 2-3 Stunden zurück. Über den Sabbat hatte Maria versucht, ihre Gedanken zu sortieren. Ihr war unbegreiflich, dass dieser charakterstarke Mann, der eigentlich immer das Richtige tat und Herr der Lage war, dass der verloren hatte. Das war gar nicht ihr Jesus, der da vor 3 Tagen gestorben war, ohne Gegenwehr gekreuzigt. Und so plant sie, den toten Jesus noch einmal die Ehre zu geben, mit ihrem Einbalsamieren. Wir lesen in Johannes 20, 1 und 2. Am ersten Tag der Woche kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein vom Grab weggerollt war. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen: Sie haben den Herrn weggenommen aus dem Grab und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Sie plant, im Dunkeln den toten Jesus zu suchen. Ich mache das schon ohne Licht. Ich finde ihn. Ich brauche kein Licht, ich brauche keine Hilfe. Ich finde mich im Dunkeln zurecht. So denkt sie vielleicht. Und dann geht diese Geschichte ganz komisch weiter. Der Stein ist weg. Daraus folgt, Jesus ist weg. Das muss Diebstahl sein. Panik. Sie hat gar nicht im Grab nachgeguckt. Sie hat auch nicht Hallo gerufen oder Hilfe. Sie sah einfach Stein weg und dachte, Jesus weg. Ich sehe meinen Werkzeugkasten nicht. Irgendjemand muss meine Bohrmaschine weggenommen haben. Panik. So einfach fangen manchmal Suchen an. Und es liegt daran, dass ich etwas anders erwarte. Und ich suche so lange, bis meine Vorstellung von dieser Welt wieder okay ist. Bis die Situation so ist, wie ich sie erwarte. Sie war im Dunkeln losgelaufen. Hätte sie den lebendigen Jesus gesucht, dann wäre sie im Hellen und etwas später in den Tag gegangen. Aber so startet diese Suche sehr überraschend. Kann es sein, dass du vielleicht Gott deshalb in deinem Leben manchmal nicht so findest, weil ein Bild von Gott oder ein Bild von Jesus dich daran hindert oder gehindert hat? Ist da gar kein Gott, der so ist, wie ich ihn mir vorstelle? Vielleicht, weil meine jahrelange gepflegte Vorstellung von Gott nicht passt oder weil ich noch gar keine habe und gar nicht weiß, wo ich suchen muss. Egal, ob du am Anfang dieser Gottessuche bist oder schon Jahre dabei, die Vorstellung, wie Gott so ist, die kann ein gutes Hindernis sein. Aber lasst uns noch mal wieder auf die Geschichte hören. Es erscheinen die beiden Jünger, Petrus und ich nenne den zweiten einfach mal Johannes. Ein zweiter Raimund, wunderbar. Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und sie kamen zum Grab. Simon kam auch nach und ging hinein in das Grab und sieht die Leinentücher liegen und das Schweißtuch, auf das Jesu Haupt gelegen hatte. Nicht bei den Leinentüchern, sondern daneben, zusammengewickelt, an einem besonderen Ort. Im Grab liegen die Leinentücher, die Jesus nun definitiv nicht mehr braucht. Das ist uns klar. Und jemand hat die Mühe sich gemacht, die ordentlich zusammenzufalten und das Schweißtuch extra zu legen. Wenn jemand diese Leiche geraubt hätte, er hätte entweder sie eingewickelt gelassen und weg, oder er hätte alles auf einen Haufen geschmissen, aber sich bestimmt nicht die Mühe gemacht, es zu falten und an 2 verschiedene Orte zu legen. Diese Sorgfalt, die kennt man von Räubern eigentlich nicht. Und Petrus, der steht jetzt am Grab und sieht das alles, aber es passiert nichts. Und der Evangelist, der hat auch eine Begründung, warum da nichts passiert. Es heißt, ich sehe alles, aber ich verstehe es nicht. In Vers 9 schreibt Johannes, denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er von den Toten auferstehen müsse. Bei dem anderen Jünger ist das anders. Er war viel schneller gelaufen, aber etwas vorsichtiger am Grab. Und wir lesen, kannst du eins weitermachen, wunderbar. Es liefen aber die beiden miteinander, Und der andere Jünger lief schneller voraus, schneller als Petrus, und kam als erster zum Grab. Schaut hinein, sieht die Leinentücher liegen, er ging aber nicht hinein. Dann kommt das Stück, das ich gerade von Petrus vorgelesen habe. Und dann ging aber auch der andere Jünger hinein, der als erster zum Grab gekommen war, und sah und glaubte. Geht doch. Sehen kann zum Glauben führen. Oder wenigstens zu einem Glaubensstart. Wir wissen ja nicht so genau, was Johannes jetzt hier glaubte. Aber er ist auf jeden Fall erstmal offen für weitere Offenbarungen. Petrus, wer war aktiver und mutiger? Der ist da in das Grab rein, der sieht als erster. Aber der zweite Jünger, der glaubt. Diese Offenbarung Jesu von Gott, die kann sich keiner erkämpfen. Gott hatte zwei Zeichen der Offenbarung hinterlassen, den weggerollten Stein und das ordentliche Schweißtuch. Und die Leerstelle hier im Grab hatte bei Johannes einen Glauben ausgelöst, bei Petrus und bei Maria irgendwie nicht. Aber hören wir doch einfach, wie Gott sich bemüht und sich weiter offenbart. Ich lese jetzt die beiden Verse, die vor unserem Eingangstext waren. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab hinein und sieht zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zum Häupten und einen zu Füßen, da, wo der Leichnam gelegen hatte. Einfach cool, oder? Da sitzen da zwei Engel. Ist nicht ganz alltäglich, aber es ist doch ganz klar, wenn da zwei Engel sind, hat Gott eingegriffen, dann ist die Situation gerettet, man braucht nicht mehr weinen. Gott offenbart sich mit Hilfe von Engeln. Es gibt Ansprechpartner, die wissen, wo Jesus ist. Ich brauche nicht mehr suchen. Ich kann einfach die Engel fragen und alles ist gut. Tut Maria gar nicht. Sie kommt gar nicht auf die Idee zu fragen. Glücklicherweise greift Gott ein und will ihr auf die Sprünge helfen, indem er die Engel fragen lässt. Frau, warum weinst du? Ich denke mal, es ist ziemlich offensichtlich, dass Gott jetzt nicht den Grund für das Weinen wissen will, den wird er schon wissen, sondern er möchte Maria Magdalena zum Nachdenken anregen. Zum Nachdenken über sich, über die Situation, über ihre Suche, über ihr Bild von Jesus. Frau, warum weinst du? Aber Maria steht immer noch da wie der Ochs vom Berge. Der Groschen ist nicht gefallen. Und ihre Antwort ist immer noch die Suche nach dem Leichnam Jesu. Sie haben meinen Herrn weggenommen. Ich bin auf der Suche. Ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und dabei kennt sie Jesus ja eigentlich ganz gut. Sie spricht, wenn man mal genau in die Antwort guckt, von meinem Herrn. Das bedeutet, sie hatte sich Jesus schon ein Stück weit angeschlossen. Das war nicht nur einfach irgendein Prophet. Es war ihr Herr. Und der hatte ja oft genug gesagt, was in Jerusalem passieren würde. Kreuzigung und Auferstehung waren eigentlich anerkündigt. Es war eigentlich alles im Plan. Man hätte gar nicht irgendwo suchen müssen. Der Schlüssel hing am Schlüsselbrett. Es war so, wie es angekündigt war. Man hätte nur dran denken müssen, dass alles in Ordnung ist. Jesus war auferstanden. Wahrhaftig auferstanden. Aber nicht in dem Bild von Maria. Für sie war Jesus immer noch ein Leichnam und nicht zu erkennen. Auch nicht durch Gottes Einsatz, der extra einen Engel geschickt hätte und Fragen gestellt hat. Dritte und vierte Offenbarung. Das war die Geschichte zu der Geschichte, wie wir eingestiegen sind. Maria steht vor Jesus, erkennt ihn nicht. Gott hat sich offenbart. Der leibhafte Messias steht da. Maria Magdalena denkt an den Gärtner. Ihre Augen funktionieren nicht. Sehen ohne Erkennen. Wo ist mein Herr? Denn dass sie den Gärtner mit Herr anspricht, ist reine Höflichkeit gewesen, aber für uns natürlich trotzdem spannend, dass sie ihren Herrn als Herr anspricht, ohne es zu wissen. Jetzt ergreift Jesus das Wort und stellt nochmal dieselbe Frage wie die Engel. Warum weinst du? Und er ergänzt noch, wen suchst du? Jesus möchte ihr auf die Sprünge helfen. Warum sagt er eigentlich nicht einfach, ich bin es? Hat er 3 Tage vor, als die Truppe mit Judas bei seiner Verhaftung kam, auch gesagt. Ich vermute mal, ich weiß ja auch nicht, wie Jesus hundertprozentig ist, aber wie gesagt, ich vermute einfach mal, Er möchte, dass sich das selber erkennt. Wie man einem Kind auch Erkenntnisse selbst machen lässt, damit sie sich einprägen, statt alles vorzusagen. Wen suchst du? Ich suche den Leichnam. Ich möchte ihn gerne einbalsamieren. Und der Leichnam, der ist wieder ganz anders. Er steht als Auferstandener vor ihnen. Das kann nur ein Gärtner sein. Das passt nicht in meine Vorstellung. Und wie oft habe ich in meinem Leben etwas gesucht, ohne zu wissen, wie ich Jesus finden kann. Vielleicht hat mich irgendwas umgetrieben und ich habe gesucht und wusste gar nicht, dass ich Jesus suche. Oder als erfahrener Christ habe ich vielleicht bewusst Jesus gesucht und ihn nicht gefunden, ihn nicht erkannt. Obwohl ich mir viele Fragen gestellt habe, ich will alles richtig machen und ich weiß ja auch, dass Jesus der Herr ist, wie Maria das wusste. Was blockiert mich da? Was hält mich davon ab? Und da sind wir wieder bei dem Autoschlüssel vom Anfang. Suche mit falscher Vorstellung. Manchmal haben wir vielleicht eine falsche Vorstellung. Was ist erlaubt? Was ist heilig? Was muss ich machen? Was darf ich nicht? Und Gott ist immer wieder anders. Ich habe in letzter Zeit einiges in der Bibel gelesen und war sehr oft überrascht, dass Gott im Alten Testament oder Jesus im Neuen Testament ganz anders gehandelt hat, als ich das so erwartet hätte. Das ist zum Beispiel diese Moabiterin Ruth. Laut Gottes Gebot durften Moabiter nicht zum Judentum aufgenommen werden in die Gemeinde. Die Moabiterin Ruth wird die Uroma von David und kommt in Jesus Stammbaum. Auch Gott ist im Alten Testament ganz anders. Jesus in der Vorstellung ist ganz anders. Jesus ist der ganz andere. Und wie gehen wir jetzt damit um, dass ich das manchmal nicht erkenne? Diese Idee zu der Predigt entstand in meinem Kopf an Pfingsten auf dem Dünenhof bei einer Predigt von Professor Dr. Eckstein. Pfingsten, vielleicht ist das die Lösung. Heiliger Geist muss her. Denn wenn eins klar ist, Heiliger Geist öffnet Augen. Hätten die Probanden hier alle voll den Heiligen Geist gehabt, ich glaube, die Geschichten wären anders verlaufen. Aber auf der anderen Seite, ganz so einfach ist das nicht. Auch wenn Heiliger Geist da ist, passiert es immer wieder, dass ich diese Geschichten nicht erkenne, Gott nicht erlebe. Ich rechne nicht mit Gott an bestimmten Stellen, ich mache das so, wie ich will. Irgendwie funktioniert das manchmal nicht. Und der Wunsch eines Vaters bei der Heilung seines Kindes in Markus 9, ich glaube, hilf meinem Unglauben, den erlebe ich oft mit, ich sehe, aber ich erkenne dich nicht. Was ist nun zu tun? Wie könnte ich da ein bisschen gegenwirken? Zu Hause nutzen wir da oft ein Hilfsmittel. An diesen Autoschlüssel machen wir so einen Pieper dran. Und dann kann ich den Autoschlüssel, das Handy, das Portemonnaie anfunken und dann ruft es, hier bin ich. Das ist doch super. Denn da passieren drei Punkte. Meine Sinne werden plötzlich viel nützlicher. Sehen, hören, das passt zusammen. Vielleicht finde ich dann. Zum Zweiten, nicht meine aktives Suchen führt zum Finden, sondern diese Dinge werden selbstständig. Es entwickelt sich so eine Eigendynamik. Und das freut mich. Und das Dritte, wenn ich auf den Knopf drücke, Schlüssel, piep doch mal, dann spanne ich mein Ohr quasi schon mal vor. Ich werde viel sensibler und lausche auf diesen Ton. Lasst uns das doch mal in die Offenbarung des Heiligen Geistes transportieren. Eins, meine Sinne werden viel nützlicher. Ich erkenne nicht nur die Realität, sondern durch den Heiligen Geist sehe und höre ich viel mehr, was vielleicht in einer geistlichen Welt dahinter steht. Das Zweite, nicht meine Übersicht und mein aktives Suchen führt zum Ziel, sondern die Dinge haben Eigendynamik. Die Eigendynamik der geistlichen Welt wird vielleicht für mich im Heiligen Geist erfahrbar. Ich rechne damit, dass sich irgendwo was tut, wo ich gar nichts sehe, wo ich gar nicht damit gerechnet habe am Anfang vielleicht. Und das Dritte, Knopf drücken, Gott anrufen. Ich werde viel sensibler für Gottes Offenbaren, für Gottes, ich möchte, dass du mich erkennst. Der Heilige Geist überwindet diese Wahrnehmungsblockaden, die wir in Augen und Ohren oft haben. Wir können Bruchstücke von Gottes Willen, diese Eigendynamik von Gottes Plan, plötzlich wahrnehmen. Da passieren Dinge, die wir nicht auf dem Plan haben, die wir nicht kontrollieren wollten und auch nicht können. Und diese Erfahrung im Heiligen Geist gibt mir so eine Sensibilität, viel mehr zu erkennen. Vorstellungen in der Bibel, Vorstellungen und Bilder in uns können vielleicht ausgeräumt, entsorgt werden. Denn der Heilige Geist hat immer neue Ideen, wie er sich zu erkennen gibt und wie er auch bleiben kann. Hören wir noch die letzte Strophe oder letzten Vers in dieser Geschichte. Spricht Jesus zu ihr: Maria. Da wandte sie sich um und spricht in Hebräisch: Rabuni, das heißt Meister. Ein Wort macht den Unterschied. Sie erkennt Jesus, als er Maria sagt. Maria und Jesus kannten sich ja von vorher. Sie waren in irgendeiner Beziehung zusammen. Und diese Beziehung hat durch Leiden und Sterben und Auferstehung durchgetragen. Sie ist immer noch da und öffnet ihr jetzt die Augen. Sie war eingeschlafen, die Beziehung. Aber Jesus hat diese Beziehung aufgeweckt. Sie suchte bisher den Menschen, den Helden, den Prediger, den Propheten. Jetzt sucht sie das Gegenüber ihrer Beziehung, einer Beziehung, die den anderen freilässt. Und als Jesus diese starke Beziehung zu ihm durch sein vertrauensvolles Maria wieder aufbaute, da fiel bei ihr der Groschen. Jesus lässt die Beziehung aufleben. Sie hat ein bisschen gelitten. Und was wir merken ist, dass auch diese Beziehung zu Gott gepflegt werden muss. Und darin ist der Heilige Geist Spitze. Mit dem Heiligen Geist im Herzen habe ich eine feste Beziehung zu Gott, die ich pflegen kann. Eine Beziehung, die dann auch, wie bei Maria von Magdala, durch den Tod hindurchträgt. Auch durch unseren eigenen. Und für diese Beziehung brauchen wir Heiligen Geist. Und das ist meine feste Wahrnehmung: Beziehungsarbeit. Gott arbeitet ständig an dieser Beziehung zu uns. Er bietet viel an, wie hier in der Geschichte, damit die Beziehung wieder zum Bestehen kommt. Lassen wir ihn doch in unsere Wohnung des Herzens einziehen. Und dann können wir uns um diesen Bewohner kümmern. Denn ein Gegenüber in Beziehung, auch wenn er anders ist, als wir denken, können wir ihn immer wieder erkennen, weil wir ein Gegenüber suchen. Die Beziehung ist das, was bleibt, wenn Gott alles neu macht, wie es in der Jahreslosung steht. Mit dieser Beziehung durch den Heiligen Geist bin ich mächtig an meinem Partner interessiert, an Jesus interessiert. Und ich höre gar nicht auf, mich damit zu beschäftigen. Vielleicht date ich mein Wissen ständig ab, ich lese vielleicht Bibel oder höre Podcasts, tausche mich mit anderen aus, was auch immer. Durch den Heiligen Geist erkenne ich Jesus immer besser und lerne ihn auch zu verstehen. Denn der Heilige Geist macht Durst auf Wissen. So wie mich menschliche Liebe dazu bringt, meinen Freund oder meine Freundin oder auch mein Kind immer besser zu verstehen. Und dabei schmeiße ich vielleicht falsches Wissen über Bord. Du bist anders, Jesus? Okay, dann machen wir es anders. Ich versuche, ihn zu verstehen. So wie wir Männer ja auch ständig üben, unsere Frauen zu verstehen. Und so fasse ich einfach nochmal mit Paulus zusammen. Im 1. Korinther schreibt er: Keiner von den Herrschern dieser Welt hat Jesus erkannt. Denn hätten sie ihn erkannt, hätten sie ihn nicht gekreuzigt. Wenn ich Jesus erkennen will, brauche ich eine Beziehung zu ihm, die mir nur durch den Heiligen Geist geschenkt werden kann. Und das führt zu mehr Wissen, zu Vertrauen, zur Wahrnehmung, zur Sensibilität für Gott und seine Offenbarung. Entweder zu ihm persönlich oder seine Offenbarung kommt zu mir vielleicht durch andere Menschen oder auch durch sein Schöpfungswerk. Der Heilige Geist führt zum Erkennen, sein Werke, sein Wirken hier und jetzt. Und wir sollten nicht warten, wie der ungläubige Thomas, bis wir unsere Hände in seine Wunden legen dürfen. Der Heilige Geist bietet dir ständig diese Beziehung an, aber ganz besonders jetzt und heute, hier. Und auch eine Vertiefung dieser Beziehung. Diese Beziehung können wir heute akzeptieren, wenn sie noch neu ist. Bitte einfach Jesus, sie aufzubauen. Oder lass den Heiligen Geist die Beziehung, die da ist, ausbauen. Wir können daran arbeiten, mit Geschwistern, durch Hören, durch Sehen, durch Wahrnehmen. Und bitte Jesus, diese Beziehungsarbeit in dir zu motivieren und mit Willen und Kraft auszustatten. Aber ganz wichtig, lebe und liebe diese Beziehung in Jesus, in der Jesus dich anspricht, wie er es vom Grab gemacht hat. Maria, Kai, Martin, Lukas, Thomas, Gerd, Lisa, Anuk, Dirk. Amen.